Achso, jetzt bin ich verbunden mit Johanna Schellhagen von Labour TV. Und anders ist, dass heute Abend in der Uni der Film Luft zum Atmen gezeigt wird. Darin geht es um die Streikgeschichte der Gruppe oppositioneller Gewerkschafter. Frau Schellhagen, können Sie mir was dazu erzählen? Zu wem gehen denn die Gewerkschafterinnen da in Opposition?
Hallo. Also in dem Film geht es um eigentlich mehr darum, was die Belegschaft in den 40 Jahren gemacht hat, wo die GOG da aktiv war, also die Belegschaft und die GOG zusammen. Und die GOG ist 1972 gegründet worden im Zuge der Studentenbewegung. Und im Nachhall von diesem massiven Streik 1969, wo auch in Deutschland Hunderte, Tausende wild gestreikt haben. Und ja, sie hat sich als interne Opposition gebildet und ist, war von Anfang an auch im Betriebsrat mit einzelnen Mitgliedern im Betriebsrat vertreten. Am Anfang haben sie ganz viele Stimmen gekriegt und dann ab den 80ern wurde es ein bisschen weniger. Ja, und sie haben einfach ganz konkret für die Interessen der Belegschaft, also auch für ihre eigenen Interessen gekämpft. Sie haben zum Beispiel 25 Jahre lang für Arbeitszeitverkürzungen gekämpft und haben es am Ende dann tatsächlich durchgesetzt, dass die Schichten statt 8,5 Stunden dann nur noch 8 Stunden gedauert hatten mit bezahlter Pause.
Mhm. Aber ich verstehe es schon richtig, es waren praktisch Gewerkschafterinnen oder es sind Gewerkschafterinnen innerhalb der IG Metall, die sich aber als oppositionell verstehen.
Nee, es sind Arbeiterinnen, also waren Opel-Arbeiter, es waren keine Arbeiterinnen dabei, es waren Opel-Arbeiter. Die waren, erst waren sie in der IG Metall, dann sind sie rausgeschmissen worden, weil die IG Metall nicht zulassen wollte, dass es eine Opposition innerhalb der IG Metall gibt.
Ah, okay.
Im Betrieb und danach in den 90er Jahren, als die Angriffe vom Management wieder ganz stark wurden, sind sie wieder aufgenommen worden in die IG Metall und dann auch wieder reingegangen. Aber die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft war nicht das Wesentliche für die Gruppe, sondern das Wesentliche war, dass sie irgendwie in einem engen Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen da versucht haben, die eigenen Interessen voranzubringen gegen die Betriebsleitung und eben auch teilweise gegen die Mehrheit im Betriebsrat. Ist so eher die Konfliktlinie.
Wie groß war denn das Werk in Bochum bei Opel?
Und das war das größte Werk von General Motors in Europa und es hatte als am meisten Leute da gearbeitet haben in den 80er Jahren, hatte es 22.000 Beschäftigte und dann ging es immer, dann wurden es immer weniger und 2014 wurde es geschlossen. Ja.
Und jetzt kommt dann ein DHL-Zentrum, glaube ich, hin, habe ich gelesen.
Ja, da ist jetzt irgendwie Logistik, ja.
Gibt es denn die GOG in der Form noch oder verschwindet die jetzt zusammen mit dem Werk?
Die GOG gibt es noch. Die treffen sich immer noch jeden Dienstagabend, wie schon seit 1972. Und ja, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr im Betrieb sind, hat sich ihre, also
Tätigkeit,
sozusagen ihr Haupttätigkeitsfeld ist jetzt weggefallen. Aber sie sind immer noch politisch aktiv und vor allem geht es ihnen darum, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, eben für andere Leute fruchtbar zu machen und in Diskussionen mitzumischen. Und sie werden auch öfters eingeladen, um davon zu berichten, was sie gemacht haben und touren jetzt auch mit dem Film ein bisschen durch die Republik.
Ja. Was ist denn die Kernbotschaft von dem Film oder von der GOG? Was tut denn heute Not in den Gewerkschaften oder im Arbeitskampf generell?
Ich glaube, die Kernbotschaft ist total einfach, dass die Leute sich selber wehren müssen, dass sie sich selber zusammentun müssen und dass eben das nicht delegieren sollen an irgendjemanden, an einen Gewerkschaftsvertreter oder an die Politik oder so, sondern dass sie sich selber ermächtigen müssen, also dass sie aus diesem Gefühl rauskommen müssen, ich kann eh nichts ändern, mit den kleinen Leuten wird eh gemacht, was man möchte und wir können nichts machen, sondern dass sie irgendwie eher so in der Stimmung kommen, zu sagen, hey, so geht es nicht, ich möchte was anderes, ich treffe mich jetzt mal mit meinen Kolleginnen und wir sprechen drüber und dann finden wir auch eine Lösung. Und die Geschichte der GOG ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben möglich ist, dann auch Sachen verändert zu kriegen. Darum geht es eigentlich. Und dann wird in dem Film eigentlich nur erzählt, was mit dieser Praxis, welche Hindernisse da auf sie zugekommen sind und welche Allianzen es gab und was sie alles versucht haben.
Ja, genau, die Hindernisse, die würde mich auch mal interessieren, weil in dem Ankündigungstext steht dort, dass die Belegschaft im Oktober 2004 6 Tage lang wild gestreikt hat. Das hört sich ja für Deutschland sehr ungewohnt an. Was gab es denn da für Konsequenzen? Oder?
Die Konsequenz war, dass sie sehr viel Geld gekriegt haben. Also, dass die Belegschaft die höchsten Abfindungen gekriegt hat, die ein deutsches Industrieunternehmen zahlen musste. Wenn sie sich nicht gewehrt hätten und die Arbeit nicht niedergelegt hätten, dann hätten die viel weniger gekriegt. Echt? Und sie konnten natürlich nicht verhindern, dass der Betrieb geschlossen wurde. Ja. Aber sie haben sehr hohe Abfindungen erstritten dadurch.
Weil normalerweise sagt man immer, wilde Streiks, das geht auf gar keinen Fall. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil sonst wird man mit Klagen überzogen. Das Streikrecht hier ist ja sowieso ein bisschen komisch, oder anders als überall sonst in Europa.
Ja, nee, die Leute wissen schon, wie man das machen muss. Die haben das, glaube ich, als Betriebsversammlung deklariert oder so. Man muss ja nicht sagen, wir machen jetzt einen wilden Streik. Aber ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Machtverhältnisse und der politischen Großwetterlage. Ich meine, ich glaube, dass das Management schon gerne da gehabt hätte, dass die Polizei dahin geschickt wird, um den Streik aufzulösen. Die haben nämlich von Anfang an die Werkstore besetzt, alle 5 Werkstore. Und das Management wollte durchsetzen, dass die Polizei die gewaltsam räumt, aber das war eben politisch nicht zu machen damals in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es ist nicht nur eine legale Frage, ob Leute wild streiken oder nicht, sondern auch eine politische. Und da geht es eben sehr stark darum, wie viele Leute mitmachen und wie gut sie organisiert sind. Das wird natürlich oft auch als Ausrede benutzt. Man sagt, ja, das dürfen wir nicht machen, politisch streiken ist verboten, aber ich glaube, es gibt viele Wege, wie man das dann doch machen kann, wenn man denn gerne möchte und vor allem, wenn die Leute bereit sind dazu. Und diese Widerständigkeit in der Bochumer Belegschaft, die hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass es da eben diese militante Gruppe gab seit 1972, die von Anfang an so einen Widerstandsgeist am Leben gehalten hat. Und die haben die ganze Zeit größere und kleinere Aktionen gemacht. Und zum Beispiel gab es auch diese Losung, dass das, was im Betriebsrat beschlossen wird, dass es nicht an die Belegschaft dringen darf. Das sogenannte, das steht im Betriebsverfassungsgesetz, dass man diese Sachen geheim halten muss. Aber daran haben die sich nicht gehalten. Die dachten ja, was im Betriebsrat besprochen wird, das sind wichtige Informationen für die Kollegen. Und die müssen das wissen und die müssen auch das Recht haben, da mitzureden bei dem, was im Betrieb passieren soll. Und deswegen haben die Belegschaft eben immer informiert und deswegen gab es auch so viel Widerstand über die Jahrzehnte. Und deswegen haben wir übrigens auch den Film gemacht, weil wir eben fanden, dass es total gut ist, dass sie das hingekriegt haben, dass sie diese Praxis so lange aufrechterhalten haben. Und wir denken, dass es was ist, was in allen Betrieben passieren sollte.
Mhm. Jetzt, wir könnten noch kurz über LabourNet TV sprechen. Wie funktioniert das denn? Also Sie haben gerade gesagt, wir haben den Film gemacht. Wer ist das denn?
Also wir sind eine Gruppe von 3 Frauen in Berlin und wir betreiben das Projekt LabourNet TV seit 2011. Wir sammeln Filme über Streiks, Kämpfe am Arbeitsplatz, aber auch so Klassenkämpfe wie zum Beispiel die Bewegung der Gelbwesten oder Arabischen Frühling, sowas. Und wir sammeln die Filme, wir produzieren eben aber auch selber Filme, wie zum Beispiel den über die GOG jetzt. Oder wir haben 2014 einen gemacht über eine sehr erfolgreiche Streikwelle in der Logistikindustrie in Norditalien, wo migrantische Arbeiterinnen mit Hilfe von der kleinen Basisgewerkschaft ihre Arbeitsbedingungen und Löhne völlig umgekrempelt haben. Und wir machen aber auch kürzere Videos zu Streiks, die eben die in Berlin gerade aktuell stattfinden. Also das machen wir auch dann zeitnah. Und wir machen auch so eine Veranstaltungsreihe, die heißt Cinema Klassenkampf, wo wir diese Belegschaften einladen, die Videos zeigen und so gucken, dass die Belegschaften einer ein bisschen breiteren Öffentlichkeit erzählen können, was bei ihnen los ist, sodass Leute sich auch solidarisieren können und der Streik einfach mehr Öffentlichkeit kriegt.
Also man kann praktisch bei euch während dem Streik in ein Medienpraktikum eintreten oder wie kann man sich das vorstellen? Taucht ihr dann einfach auf?
Ja, wir tauchen auf und wir haben auch schon relativ viele Kontakte zu militanten Kernen in Belegschaften in Berlin. Und dann, wenn die streiken, dann kriegen wir es mit oder wenn die eine Aktion haben und dann versuchen wir halt da zu sein und zu filmen. Und danach machen wir diese Veranstaltungen.
Und was habt ihr gerade für Projekte am Start?
Am 7. August machen wir eine Veranstaltung zu so einer neuen Kampagne in Berlin, Kampagne gegen prekäre Beschäftigung und Outsourcing. Und da laden wir Beschäftigte vom Botanischen Garten und von der BVG ein und vielleicht auch Taxifahrerinnen, die eben davon berichten, was bei ihnen gerade Sache ist, wie der Stand ist und was sie gerade machen und die eben auch von dieser Kampagne berichten. Da geht es, glaube ich, darum, also vor allem darum, dass man versucht, diese vielen Kämpfe, die gerade in Berlin stattfinden, zusammenzuführen, dass die Belegschaften sich gegenseitig unterstützen. Aber auch dass die Öffentlichkeit mehr involviert ist. Ja, und dann machen wir als nächstes, ich glaube am 18. August, eine Veranstaltung mit Viome. Das ist so ein besetzter Betrieb in Griechenland. Die sind da gerade zu Besuch in Berlin und mit denen machen wir auch eine Infoveranstaltung und zeigen Ausschnitte aus den vielen Filmen, die es zu dem Betrieb gibt. Ja. Ja, und wir sind total in Not, weil wir haben unsere Förderung verloren und sind dringend auf der Suche nach Fördermitgliedern.
Was? Also, ihr habt eure Förderung verloren?
Ja, sieht ganz schlecht aus und wir suchen Fördermitglieder, die eben so mit einem monatlichen Beitrag
Davon können wir als freies Radio natürlich ein Lied singen. Uns geht's ganz genauso. Aber wie kam das, dass eure Förderung weggebrochen ist?
Ja, wir sind von Anfang an von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt unterstützt worden. Und die haben jetzt nicht mehr genug Geld für eine monatliche, so eine Förderung. Und deswegen suchen wir jetzt Fördermitglieder.
Okay, und das heißt, man zahlt einen monatlichen Mitgliedsbeitrag?
Genau, also irgendwas, was halt zu dem eigenen Geldbeutel passt. Und dann wird man einmal im Jahr eingeladen zu unserem Treffen von der Fördermitglieder und da zeigen wir dann die neuesten Sachen und kommen mit Protagonisten oder Protagonistinnen ins Gespräch und holen uns auch Feedback drüber, was die Leute denken, was wir machen sollten oder was sie anders machen sollten und so.
Okay. Ja. Und was ihr schon gemacht habt, darüber kann man sich auf eurer Seite labornet.tv informieren. Da gibt es die ganzen Trailer, oder?
Ja, da gibt es alles. Also nicht nur die Trailer, sondern alles, was wir produzieren, veröffentlichen wir dann auf der Seite. Und der Film Luft zum Atmen, der wird dann, wenn die Kinoauswertung vorbei ist, dann auch da zu sehen sein. Ab Dezember oder so.
Okay, und heute Abend kommt ihr, oder ist der Film zu sehen in Freiburg im Hörsaal 3042 ab 18 Uhr. Frau Schellhagen, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank Ihnen.